Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und heute geht es hier im Elbertalk um kleine, süße, aber auch stachelige Tiere, die manchmal tatsächlich unsere Hilfe brauchen. Igel. Monika Thomas ist hier vom Netzwerk Igel hier aus Wuppertal. Guten Morgen, Frau Thomas, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Frau Stoßberg. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Frau Thomas, Sie retten ja schon sehr, sehr lange Igel. Können Sie sich noch an die erste Igelbegegnung erinnern?
Ja, die war eigentlich recht traurig, denn auf unser Grundstück kam ein Igel, der wohl krank war, schwankte, stellte sich an meiner Terrassentür hoch. Ich zum Tierarzt gefahren. Leider musste das Tier eingeschläfert werden. Dem konnte ich nicht helfen, aber da fing ich so an, mich für das Tier auch zu interessieren und habe ja dann die Igelstation gegründet hier.
Die Station gibt es seit 2006 in Elberfeld. Der Verein hat sich gegründet Ende 2005 und da finden verwaiste, verletzte oder auch kranke Igel dann Hilfe, Frau Thomas, rund um die Uhr. Wie genau sieht denn Ihre Arbeit im Netzwerk Igel so aus?
Also das ist immer saisonal verschieden. Jetzt aktuell sind wir in der Auswilderung und da kommt das schöne Wetter natürlich auch sehr entgegen. Aber wir hatten ungefähr 130 Tiere auszuwildern oder 150 sogar. Und die Leute zu kontaktieren, wo ja auch viele Feiertage waren, die können nicht irgendwie von weiter her zu jeder Zeit kommen. Das ist also eine logistische Geschichte, die ist ganz schön anspruchsvoll. Und ich würde gerne mehr Tiere raustun sofort, aber das geht immer so nur nach und nach.
Auswildern, das ist ja quasi dann so das Letzte, was mit dem Igel passiert, wenn der bei Ihnen war, ja. Quasi das große Happy End. Da sprechen wir gleich drüber, aber was passiert denn vorab? Also welche Tiere landen dann bei Ihnen in der Station an der Bundesallee?
Also eine große Anzahl Tiere ist, das ist der Herbst, wenn die kleinen Igel dann spät geboren sind, die werden dann nicht mehr die Gewichte erreichen, die sie für den Winterschlaf brauchen. Dann sind sie relativ lange bei uns, werden dann so im Laufe Dezember, Januar, manche auch im Februar, je nach Findort, dann auch in den Winterschlaf gebracht, schlafen da oben in unserem Winterquartier. Ja, und im April, Mai wachen sie wieder auf und dann geht's los mit dem Rausgehen. Das ist für mich immer eine sehr stressige Zeit, aber auch eine schöne Zeit, weil es einfach das Ende einer längeren Geschichte ist. Und ich sehe sie lieber gehen als kommen, natürlich.
So übers Jahr, Frau Thomas, wie viele kleine stachelige Freundinnen und Freunde haben Sie dann da so in Ihrer Station?
Ja, mittlerweile liegt die Zahl der Tiere im Jahr bei 400 bis 500 Igel, die dann auch stationär bei uns sind. Der eine mehr, der andere weniger. Schwere Verletzungen im Sommer, die brauchen halt ein bisschen länger. Und wie gesagt, wenn der Winter kommt, dann schlafen die einige Monate bei uns.
Und die wohnen dann auch in einer großen Igel-WG in der Bundesallee. Sie haben gesagt, Sie haben da zwei Etagen, wo die Igel dann bleiben, so lange, bis sie wieder fit sind, um draußen klarzukommen.
Ja, die untere Etage, da werden sie versorgt. Das sind auch die schwereren Fälle. Sobald es ihnen besser geht, kommen sie oben auf das, sage ich mal, in dieses sogenannte Penthouse. Da ist dann auch Temperaturen wie draußen, was ideal für den Winterschlaf also ist. Und ja, die einzige Zeit, wo wir eben ein bisschen Ruhe haben, ist dann Februar, März und dann geht's wieder los.
Können denn alle Igel so miteinander wohnen oder gibt's da so Käbeleien? Müssen sie da auch manchmal dann umziehen lassen?
Der Igel ist ein Einzelgänger, wirklich, und jeder einzelne Igel hat sein eigenes Gehege.
Ah.
Und das heißt ja auch jeden Tag sauber machen. Versorgen.
Frau Thomas, Sie haben schon gesagt, der Igel muss jetzt nicht zwingend aus Wuppertal kommen. Sie nehmen auch auswärtige Igel.
Ja, es sind sogar sehr viele im ganzen Umfeld von Wuppertal, Remscheid, Solingen. Wir haben sogar so eine Ratingliste, wo die meisten herkommen. Die sind natürlich aus Wuppertal, aber dann kommen gleich die Städte der Umgebung. Und die weitesten Igel kommen auch im Raum Münster, Niederrhein, von überall her. Also, da staune ich auch immer. Leute machen sich wirklich viel Mühe, auch dann einen Platz zu finden, wenn sie ein krankes oder ein verletztes Tier gefunden haben.
Was natürlich auf der einen Seite sehr schön ist, bedeutet aber natürlich bei jedem Igel, der bei Ihnen ankommt, sehr viel Arbeit über Wochen, Monate. Und jetzt gerade, ich habe schon gesagt, wir sind am Sommeranfang, beginnt eine sehr stressige Zeit für Sie, aber für die Igel eine sehr schöne Zeit, denn die Auswilderung steht an. Was genau heißt das denn für die Igel, wenn die ausgewildert werden?
Ja, also sie waren ja nun lange Zeit in einer Art kleinem Zimmer, so für ihn. Und seinen Lebensraum wieder zu haben, da fühlt sich das Tier einfach am wohlsten. Und das ist auch das Ziel der Dinge, die Tiere da wieder hinzubringen, wo sie hergekommen sind. Das heißt, der Fundort ist vorzugsweise, und das steht ja dann auf seiner Karteikarte, kann er zurück oder kann er nicht zurück? Denn wenn er hier in Düsseldorfer Innenstadt gefunden wird, kann man ihn natürlich nicht wieder zurückbringen. Insofern wird ein neuer Lebensraum gesucht, und dann kriegen wir hier auch Angebote von Wuppertal. Er hat ja nun wirklich viele schöne Gärten und viele grüne Ecken. Und dann werden die Leute, die bewerben sich dann richtig. Dann macht man einen Termin, was natürlich im Mai leider auch sehr schwierig ist. Denn das sind viele Feiertage und dann auch noch Ferien und. Die Leute sollen am Anfang auch da sein. Denn so ein Igel, wenn er jetzt bei uns zum Beispiel sehr klein war und keine große Naturerfahrung gemacht hat, der braucht eine Begleitung, bis er sich umgestellt hat. Das heißt, er muss eine Futterstelle anlaufen können. Es ist ein bisschen mit Aufwand verbunden von den Leuten auch. Und dann werden sie genau informiert, wie man das macht. Und das ist auch eine sehr schöne Zeit, wenn man dann Videos geschickt bekommt und Feedback hört, wie es gegangen ist. Und wenn man das richtig macht, dann hat man das große Glück, dass ein Igel auch dann in diesem Garten bleibt. Ne? Das wird dann schon so ausgesucht, dass er alles vorfindet. Aber Paarung geht dann an so mit der Zeit, und die Männchen machen sich auf den Weg und haben andere Interessen als Futter. Ja.
Ist ja bei den Menschen manchmal auch nicht anders. Das heißt, jetzt verstehe ich auch so ein bisschen den Namen Netzwerk, weil sie auch mit vielen Menschen, die einen Igel zu ihnen bringen, in Kontakt bleiben, die vielleicht dann auch mal nachfragen, wie geht's denn unserem Fundkind, und die sich dann auch verantwortlich fühlen, den dann wieder auszuwildern.
Ja, und da muss ich sagen, als ich vor 18 Jahren oder 20 Jahren angefangen habe, da war das noch eine andere Situation. Ich muss sagen, die Leute fragen fast grundsätzlich nach. Und das freut mich auch, weil dann weiß ich, kümmern sich, und es war ihnen auch wichtig. Und dann entstehen nette Kontakte auch für weitere Auswilderung vielleicht.
Bei anderen Tieren, zum Beispiel wenn wir jetzt auf Tierheime gucken mit Hunden und Katzen, die haben ja alle Namen, und da weiß man ja auch immer, dass die Tierpflegerinnen und Pfleger dann auch mal so ein bisschen traurig sind, weil das Herz so ein bisschen am Tier hängt. Wie ist das denn bei Igeln? Ich habe da auch mal gehört, dass die gar nicht Namen bekommen, sondern irgendwelche Kürzel oder Nummern, damit man eben nicht das Herz dran hängt und dann jeden Sommer aufs Neue das Herz hundertfach gebrochen bekommt, weil sie ja alle ausgewildert werden.
Ja, also deswegen haben sie natürlich nicht den Namen, aber wir haben Mitarbeiter, die dann an bestimmten Tieren hängen, und die bekommen dann auch Namen. Oder wir haben auch Schülerpraktikanten, die dann einfach Namen erfinden, und manchem Kindergartenkind sagt man, du darfst dir einen aussuchen. Aber bei uns, für uns hier mit den Karteikarten, hat jeder Igel eine Nummer, sonst könnten wir die Vielzahl der Tiere gar nicht richtig zuordnen und behandeln und so weiter.
Sind Sie denn auch traurig, wenn die Igel gehen, oder ist das die pure Freude, wenn es dann endlich rausgeht?
Ich bin gar nicht traurig. Einmal haben wir dann, ist es einmal für den Igel das Schönste, wenn er wieder raus kann. Ich sehe ihn dann wirklich lieber von hinten und freue mich, wenn er kam ja krank oder in Notsituationen zu uns, wenn er dann wieder raus in die Natur integriert werden kann. Und das ist eigentlich das Schönste.
Finde ich auch. Also bei der Igelrettung, wenn die Igel dann jetzt in der Zeit, wenn es wieder warm ist, rauswatscheln in den Garten oder in die schöne Natur, wo auch immer sie dann ein altes oder neues Zuhause finden, das ist die Happy-End-Zeit für Igel. Wir sprechen gleich aber auch über andere Zeiten, Frau Thomas, hier im Elbertalk, nämlich über die Zeiten, wo es dem Igel schlecht geht und wo er unsere Hilfe braucht. Die Zeit liegt noch ein bisschen von uns entfernt. Das ist ja dann eher so der Herbst, wo es dann wieder losgeht. Oder gibt es auch im Sommer Notfall-Igel?
Ja, also das ist im Sommer, früher war es nicht so, aber wir haben im Sommer eigentlich die schlimmste Zeit, muss ich sagen.
Oh.
Denn es kommen dann die schwer verletzten Tiere auch, Tiere, die eigentlich von Leuten, die ja aufmerksamer geworden sind mittlerweile, gefunden werden, Hilfe suchen, die dann auch leider nicht überleben oft, das ist wirklich schwer. Dann kommen die mit ihren Wunden, die Fliegen haben schon ihre Eier drauf abgelegt, und Maden, also das ist eine Sache, die ist gar nicht schön, muss man auch können. Und gleichzeitig kommen aber auch die kleinen Säuglinge, die jetzt die Mutter verloren haben und die manchmal nur ein paar Tage alt sind und die man dann gleichzeitig praktisch auf der Station hat.
Schwer verletzt dann, holen Sie sich die Verletzungen im Straßenverkehr oder ich denke jetzt auch so an, es ist ja auch die, wir müssen unseren Rasen ständig mähen, Zeit. Was sind das für Verletzungen?
Also die schlimmsten Verletzungen und die meisten Verletzungen haben wir tatsächlich durch Geräte, durch, gibt es alles Mögliche. Das sind Seitenschneider, Fadenschneider, die praktisch ganze Gliedmaßen abrasieren können, weil die Leute da nicht vorsichtig mit umgehen und der Igel natürlich nicht wegfliegen kann, der rollt sich nach seiner Natur zusammen und ist den Dingen, die auf ihn herunterprasseln, dann auch ausgeliefert. Also in der Stadt ist es einfach so, das ist anders als der Landigel, ich sage immer, der hat andere Gefahren, die sind aber mehr natürlich und hier der Igel, der in der Stadt lebt, der ist den Gefahren ausgesetzt, die eben der Mensch eben auch verursacht, durch Zerstörung seiner Nester, durch Gartenarbeit, es war jetzt dann so im Frühjahr, wo es eigentlich noch Winterschlafzeit war, dass dann die Igel rumliefen, die einfach kein Zuhause mehr hatten. Und dann eben angefahrene Igel, ja, kriegen wir häufig. Die sieht man äußerlich jetzt nichts an, aber die haben innere Blutungen. Und neulich hatten wir einen, der war angefahren worden. Man kennt das von Vögeln, die dann einfach mal bis benommen in der Ecke sitzen und dann wieder wie so eine Gehirnerschütterung, dann wieder sich weiter fliegen können. Und so hatten wir auch einen Igel, der dann 2 Tage auf der Seite lag, gar nichts gemacht hat und am 3. Tag aufgestanden ist und ist inzwischen auch wieder draußen. Das sind Sachen, die man einfach dem Igel Zeit geben muss und die man beobachten muss und dementsprechend dann auch reagieren muss. Die Tiere, die jetzt, heute war ich jetzt in der Station schon, guck immer morgens, wie die schlechter gehenden Tieren, wie es die Nacht überlebt haben. Und da war eben auch dann eben einer leider verstorben. Die werden eingeschläfert, wenn sie sehr schwer verletzt sind. Aber manchmal kommt das Tier einfach schon der Sache zuvor.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Um 10.33 Uhr ist immer noch Monika Thomas hier vom Netzwerk Igel. Hallo Frau Thomas, nochmal schön, dass Sie heute hier sind. Frau Thomas, wir haben ja schon ein bisschen über Igel gesprochen und Sie haben auch gerade schon gesagt, der Sommer, über den ich mich hier gerade so freue und viele, viele Menschen auch, der ist für den Igel nicht einfach. War das schon immer so?
Ja, aber der ist härter geworden. Also wir haben in den letzten 3 Jahren, die sehr trocken waren, auch festgestellt, dass es auch den Igelmüttern schlecht ging, dass sie ihre Jungen zu früh allein lassen mussten, weil sie einfach nicht mehr genug Milch hatten und die Tiere ernähren konnten. Das führt dazu, dass wir immer mehr Tiere bekommen, die noch abhängig von der Mutter sind und die dann auch die Igelstation füllen und auch schwerer auszuwildern sind. Da braucht man dann besondere Auswilderplätze, die wir zwar auch angeboten kriegen, aber es reicht einfach nicht. Das ist schon eine Sache, dann zieht sich das manchmal ein bisschen in die Länge.
Das heißt, die jüngeren Igel brauchen ein bisschen mehr Zuwendung als die großen.
Die brauchen mehr Zuwendung, mehr Begleitung, bis sich umgestellt haben. Manche waren so klein mit 18 Gramm, dass sie noch nicht mal gesehen haben, wie ein Igel aussieht. Und
das heißt, wenn ich jetzt so in der normalen Handfläche, wie groß ist das dann?
Das ist wie mein Daumen. Also das ist dann neugeboren, also so praktisch 2-3 Tage maximal. Und die sind dann schon sehr schwer auszuwildern, das weiß man von den Zutieren ja auch. Keine Naturerfahrung haben und die müssen besonders begleitet werden. Über ein Gehege, was dann ein bisschen Herausforderung für die Leute ist. Die müssen das dann herstellen, denn der Igel kann gut klettern und will immer raus. Raus aus allem, wo er sich befindet.
Also auch ein neugieriges Tier?
Er ist neugierig, er hat ja auch einen relativ großen Raum, in dem er nachts dann seine Nahrung sucht. Das sind immerhin 1 Quadratkilometer, den er durchqueren kann. Mhm. Und er geht nicht gern an Grenzen, er will drüber und runter. Und zu seiner Sicherheit muss er halt eine Zeit lang in seiner Kiste sein. Ne?
Ja. Wenn ich tagsüber einen Igel treffe, dann ist es ein schlechtes Zeichen, weil so ein Igel ist eigentlich nachtaktiv. Und wenn der im Hellen rumläuft, dann ist das sein Zeichen für uns alle, hey, ich brauche Hilfe.
Ja, und das ist auch wirklich ganz einfach. Das erzählen wir schon in Kindergartengruppen, denn da wird oft nachgefragt, was mache ich? Darf ich oder darf ich nicht? Tagsüber hat er immer ein Problem. Das muss nicht immer irgendwie verletzt sein, dass er verletzt ist. Es kann auch sein, dass er einfach nur bei Gartenarbeiten gestört ist und sein Zuhause verloren hat. Und dann würde man das Tier mal durchchecken. Die Leute rufen an bei uns. Dann sagen wir, kommen Sie vorbei. Und wenn das alles das okay ist, dann kann er auch dann am Abend wieder dorthin zurück. Ja, aber vielfach ist es tatsächlich so, dass die Tiere doch etwas haben. Ne? Die gehen im letzten Moment dann, da manchmal schon nicht mehr helfen kann, machen sie sich bemerkbar. Denn als Wildtier, da geben sie weder einen Laut von sich, noch, dass die sich zeigen. Und da muss es dann immer schon, ist es immer schon schlimm, wenn man sie sieht.
Also ich würde jetzt, um mal das so durchzudeklinieren, wie man so einem Igel helfen kann, wenn ich den sehe, würde ich jetzt einfach mal schnell gucken, wie ich das Netzwerk Igel erreiche, würde da vielleicht anrufen. Wenn ich Glück habe, gehen sie direkt dran. Und dann bringe ich den Igel zu ihnen. Wie mache ich das? Kann ich den einfach anfassen? Der hat ja Stacheln.
Ja, die Leute, das ist häufig, ne? Was mache ich? Ich stehe hier da, bin gar nicht darauf vorbereitet. Dann ist es gut, wenn man den Menschen dann in der Situation auch sich da reinversetzen kann. Haben Sie eine Tüte? Haben Sie Nachbarn? Haben Sie jemanden? Klingeln Sie vielleicht dort? Der gibt Ihnen dann einen Karton oder etwas. Anfassen mit Handschuhen, Gartenhandschuhe, aber hat man ja auch nicht immer dabei. Dann nimmt man ein Tuch oder ein Handtuch und geht so um den Igel rum und nimmt ihn damit hoch.
Und fährt ihn dann zu Ihnen und Sie können den auch untersuchen?
Ja, da haben wir nun wirklich schon reichlich Erfahrung über viele, viele, viele Jahre. Wir kriegen den Igel auch meistens auf. Ne? Das ist bei jemand, der ihn falsch anfasst, eben auch nicht der Fall. Und wir können dann auch eben unter dem Bauch gucken und das sind also genaue Untersuchungen und dann sehen wir eben, was los ist auch. Können die ersten Maßnahmen machen.
Sie haben eben schon gesagt, manchmal wird der Igel auch einfach gestört bei Gartenarbeiten und vielleicht ohne es zu wissen, zerstören wir, wenn wir irgendwie ein Laub wegmachen, weil uns das irgendwie nicht gefällt im Garten, zerstören wir aber vielleicht das Zuhause des Igels. Mhm. Wie könnten denn wir uns als Menschen ein bisschen igelfreundlicher verhalten?
Tja, in dieser Situation, dass man einfach vorsichtig davor geht, das ist dann meistens, wenn man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat oder der Igel, dass, ne, dass es schon passiert ist. In manchen Fällen kann man auch dann den Igel wieder mit seinem Nest zurückbauen. Ja. Ansonsten ist es wichtig, wenn man jetzt seinen Garten, Sie meinen jetzt, wie man eben den Garten gestalten kann, damit es igelfreundlich ist. Früher war es so, dass man alles weggepustet, weggekehrt und sonst was hat. Inzwischen hat sich sehr hoffentlich schon überall durchgesprochen, dass man Laub liegen lassen soll, dass man nichts weghaken soll immer, sondern dass man auch nicht alles abschneiden soll. Wenn der Roboter alles wegmacht, dann haben die Insekten keinen Platz, sich dran ihre Eier abzulegen. Also irgendeine Ecke im Garten zu verwildern zu lassen, kann eigentlich doch jeder. Und so strubbelige, liederliche Gärten sind eigentlich dann der Freund des Igels, ja.
Und je igelfreundlicher wir alle uns verhalten, desto weniger Igel landen dann vielleicht bei Ihnen. Denn Sie haben ja auch schon gesagt, es ist super viel Arbeit. Ja. Sie haben aber auch jetzt im Laufe des Gesprächs auch immer gesagt, wir helfen, wir machen das. Das heißt, Sie machen das nicht alleine, sondern Sie haben ein kleines Igel-Helf-Team.
Ja, also wir können bis zu 4 Bundesfreiwillige beschäftigen. Aktuell sind es 2. Die dritte kommt im Herbst. Und wir suchen auch noch Bundesfreiwillige. Die natürlich, finde ich, immer die Voraussetzung ist, dass sie auch ein Gefühl für Tiere haben oder dass sie schon Tiere lieben und eben auch die unangenehmen Sachen dann eben machen. Wie so vielen Tiere, jeden Tag müssen die Ställe sauber sein. Jeder Igel will sein sauberes Zuhause haben. Und das ist schon eine Herausforderung bei wenigen Leuten für viele Tiere. Und wenn einer mal ausfällt, dann... Ja, also wir brauchen dringend mehr.
Wir haben ja gelernt, die Igel haben alle Einzelzimmer. Das heißt, die wollen ja auch jeden Tag ihren Roomservice haben, jeder einzelne Igel, auf 2 Etagen. Und wie sieht es denn finanziell aus? Wir kennen das ja auch von anderen Vereinen in Wuppertal, dass es auch manchmal schwierig ist, das alles zu finanzieren, zu stemmen. Und jetzt auch in einer Zeit, in der ja alles teurer wird und wir sowieso alle vor finanziellen Herausforderungen stehen. Wie sieht es da beim Verein Netzwerk Igel aus?
Also meine Mitarbeiterin hat mir jetzt mal so eine Aufstellung gemacht, wie sich dies von 2019 bis 2023 jetzt entwickelt hat. Und da muss ich sagen, dass sich die Kosten definitiv verdoppelt, manche auch verdreifacht haben.
Wahnsinn.
Und jeder weiß, das Tierfutter kostet jetzt doppelt so viel. Und das sind Kosten, die sind im Moment so, dass ich dann dachte, so wenn das so weitergeht, dann werden auch wir nicht überleben können. Und dann weiß ich auch nicht, ein Verein nach dem anderen ist ja auch in der Richtung dann aus Altersgründen oder finanziellen Gründen eingegangen. Ja, also es muss da noch viel getan werden und viel Unterstützung wird gebraucht.
Das heißt, ganz kurz, Unterstützung, Spenden würden Sie annehmen, Geld spenden, aber auch, würden Sie auch Futterspenden nehmen? Das ist ja auch
häufig. Ja, das wird auch gemacht. Jeder gibt, was er wirklich kann und es engagieren sich doch Igelfinder, die auch mal einen Igel gebracht haben, weiter. Springzeitungen, die Grundlage für unsere Ställe, die ja auch gesammelt werden müssen, ne? Weil sonst sieht es auch schlecht aus. Und da haben wir Unterstützung, aber es ist einfach nicht genug. Ne? Das ist jetzt zunehmend eben weniger geworden.
Frau Thomas, Sie haben das schon erzählt, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit, auch organisatorischer Art, über das ganze Jahr. Wie und wann schalten Sie denn mal ab oder ist der Igel allgegenwärtig bei Ihnen?
Nein, allgegenwärtig nicht, aber die Zeit, die ich dann zu Hause verbringe, die ist im Moment wieder mal relativ kurz. Und alles, was man eben auch so privat mal machte, wird immer so ein bisschen nach hinten geschoben, steht in dem Jahr einiges an, da geht kein Weg dran mehr vorbei. Und ich habe auch ein Alter langsam erreicht, wo ich sage, also bis 80, über 80 wollte ich es jetzt auch nicht machen. Und es ist schon wichtig, dass man dann irgendwie, wenn alles gut geht, jemand findet, der das dann weiterführt, was aber ungeheuer schwer ist.
Aber auch an vielen Stellen.
Ja.
Nochmal zu Ihnen. Wo sind Sie denn gerne in Wuppertal unterwegs, wenn Sie nicht in der Igelstation an der Bundesallee sind? Haben Sie so einen Lieblingsplatz?
Ja, das ist jetzt bei mir mein Zuhause. Ich habe vorher praktisch gegenüber der Igelstation gewohnt und das in der Stadt. Ich habe jetzt einfach Grün um mich herum. Ich habe eine Katze, die immer sehnsüchtig wartet und schon mein Auto hört, wenn ich komme. Und das ist halt manchmal nachts. Das ist eigentlich wirklich wenig geworden, muss ich sagen. Und wenn ich mal in den Gartenmarkt gehe oder so und oder mal irgendwie Futtersachen kaufe, dann ist das schon sowas wie ein kleiner Urlaub. Also das ist jetzt im Moment nicht ganz so gut, ja.
Ja, und wie findet die Katze das, dass sie so nach Igel duften?
Also ich hatte ja vorher Hunde, die hat das dann letztendlich auch nicht mehr interessiert, weil die waren abgehärtet in der Richtung. Ich hatte die dann ja auch mitgenommen. Gerade der eine oder andere Igel hat sich auch mal aus einem Gehege rausgeflüchtet. Und dann hatte ich gedacht, ich kann meinen Hund einsetzen dafür. Aber das war so abgestumpft in der Richtung, dass er da gar nicht reagiert hat. Nein. Aber ich freue mich an den, ich gehe auf die Terrasse und freue mich dann an dem, was ich dann noch sehe. Und Blumen habe ich gerne und Pflanzen. Das versuche ich natürlich nebenher auch noch irgendwie hinzukriegen.
Naturverbunden hätte ich Sie auch eingeschätzt, vor allem auch wegen Ihres Engagements für den Igel. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie können das nicht ewig machen und der Verein steht vor großen Herausforderungen. Wir haben die Finanzen angesprochen, auch das Engagement von Menschen, die mithelfen. Und auch der Tatsache, dass halt in umliegenden Städten und Ecken einfach die Igelstationen auch dicht machen. Das heißt, ihr Einzugsgebiet wird immer größer. Was wünschen Sie sich denn jetzt persönlich für die Zukunft vom Netzwerk Igel?
Ja, ich wünsche mir, dass ich das als allergrößtes, dass ich das hinkriege, dass sich mehr melden. Daraus ergibt sich ja dann vielleicht auch mal was Dauerhaftes. Denn Bundesfreiwillige und Ehrenamtliche, das sind immer so Zeitgeschichten auch. Und dann fängt man immer wieder ein bisschen bei Null an. Und ich hoffe sehr, aber ich bin immer ein Optimist gewesen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht so lange machen können. Und immer wieder kam ein glücklicher Zufall. Und so hoffe ich, dass wieder ein glücklicher Zufall kommt, dass es irgendwann weiterführt. Denn es ist so lange aufgebaut worden und es macht auch wirklich Freude, aber der Zeitaufwand ist schon sehr hoch. Und wenn man es verteilen würde auf mehrere Leute, die dann auch Kompetenzen haben und dauerhaft da sind, dann wäre schon geholfen.
Frau Thomas, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall bei Ihrer Arbeit fürs Netzwerk Igel ganz viele weitere glückliche Zufälle und bedanke mich sehr herzlich, dass Sie hier heute vorbeigekommen sind und so ein bisschen mitgenommen haben in Ihre Igelstation an der Bundesallee. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für Sie.